Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema Bekehrung habe ich uns ein Wort rausgesucht aus einem Buch, das leider nicht sehr häufig gepredigt wird, auch in der Perikopenordnung kaum vorkommt, halt nicht. Das Buch Hesekiel, obwohl es ein sehr umfangreiches Buch ist, einer der großen Propheten. Ich vermute, es hat damit zu tun, weil er ganz häufig über Bekehrung spricht, dass deshalb so wenig darüber gepredigt wird. Wir wollen heute hören auf 4 Verse aus dem 18. Kapitel als Predigtext. Dort heißt es: Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an seine Übertretung, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte aber abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses harte und schwere Wort für diesen Sonntag, für unser Leben und unser Glauben. Wir wollen jetzt die Predigt über dieses Wort hören. Wir wollen hören über das, was Bekehrung ist, wie wichtig Bekehrung ist und was es für unser Leben für eine Bedeutung hat. Damit wir die Dinge recht verstehen, die uns gelten und wo du uns rufst, Herr, in dieser Predigt, dazu bedürfen wir deines guten Geistes für diese Predigt, im Reden und im Hören. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt. Segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe uns wie fast immer 3 Punkte mitgebracht für diese Predigt, durch die sie gegliedert ist. Erstens möchte ich sprechen über die Notwendigkeit der Bekehrung, zweitens über das Geschehen der Bekehrung und drittens über das Bleiben in der Bekehrung. Das Erste, die Notwendigkeit der Bekehrung. Wenn man Menschen fragt, was alles notwendig ist für das Leben der Menschen, so bekommt man ganz unterschiedliche Antworten, je nachdem, was so ein Mensch tut, was so ein Mensch ist. Also beispielsweise wird man einen Arzt fragen, der wird einem sagen, wie wichtig medizinische Versorgung ist, dass Menschen Zugang zu einem Arzt haben, dass sie gereinigtes Trinkwasser haben. Würde man etwa einen Lehrer fragen, einen Pädagogen, der würde sicherlich sofort davon sprechen, wie wichtig es für Menschen ist, eine gute Erziehung, eine gute Schulausbildung zu haben. Würde ich einen Politiker fragen, hier in Deutschland würde er sicherlich, wenn er einigermaßen richtig aufgestellt, davon sprechen als Erstes, wie wichtig das ist, dass Menschen die Unantastbarkeit ihrer Würde gewährleistet wird. Das ist alles richtig und wichtig. Aber das aller Wichtigste, was ein Mensch braucht, ist, dass er sich bekehrt zu dem lebendigen Gott in Jesus Christus. Das ist die Botschaft der Bibel, das ist die Botschaft vor allen Dingen der Propheten. Das ist das Notwendigste vor allen anderen Dingen, vor sauberem Wasser, vor guter Schulausbildung, vor der Unantastbarkeit der Würde, dass die Bekehrung zu Jesus Christus stattfindet. Denn wenn die nicht stattfindet, das wird hier in diesem Predigtext deutlich, bleibt man im Tod, nicht? Wenn sich ein Gottloser bekehrt, nicht? So soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Der Umkehrschluss, das wird dann ja über den Ungerechten gesagt, wenn sich einer nicht bekehrt oder abfällt, da kommen wir im dritten Punkt dazu, was man auch abfallen kann, dann wird man sterben. Da geht es um ewiges Leben und ewigen Tod. Ohne Bekehrung zu dem lebendigen Gott kein ewiges Leben. Deshalb ist das das Notwendigste. Und das ist, wenn man die Bibel befragt, insbesondere die Propheten, das, was sie immer wieder zum Ausdruck bringen. Bekehrt euch, bekehrt euch, bekehrt euch. Vor allen Dingen bei Hesekiel. Ich würde ihn, wenn ich ihn zu benennen hätte, nicht den Prophet des Bekehrungsrufens nennen halt nicht. Immer wieder, in diesen 48 Kapiteln, immer wieder der Ruf zur Bekehrung halt nicht. Auch gerade dieses Kapitel 18, das ist so ein ganz großes Bekehrungskapitel, nicht? Das schließt dann im Vers 32, bekehrt euch, so schreit der Israel an, bekehrt euch, so werdet ihr leben. Aber nicht nur Hesekiel, auch die anderen großen Propheten haben immer und immer wieder von der Bekehrung gesprochen. Jesaja nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das heißt genau das halt nicht, dass er den König zum Umkehr aufruft. Glaubt nicht an das Irdische, glaubt an den lebendigen Gott, kehr um. Jeremia halt nicht, der gesagt hat, nicht jetzt ist es zu spät und ich werde mein Volk worfeln mit der Worfschaufel halt, so sagt er in Jeremia 15 halt nicht, weil sie sich nicht bekehrt haben halt nicht und ich will sie alle ausrotten, ich will sie kinderlos machen und umbringen halt. Ganz knallharte Worte. Hosea, Joel, immer wieder, bekehrt euch zu dem lebendigen Gott, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und bekehrt euch zu dem lebendigen Gott halt nicht. Und auch Johannes der Täufer, der größte aller Propheten halt nicht, seine Bußpredigt halt immer wieder ein Ruf zur Umkehr, zur Bekehrung halt nicht. Tut Buße, bekehrt euch, sonst kommt ihr in das Gericht. Das ist die Botschaft der Bibel, die Botschaft der Propheten, natürlich auch später von Jesus und auch in der ersten Gemeinde. Wir kommen dann noch zu, ganz wichtig, ohne Bekehrung, noch einmal, ewiger Tod. Ohne Bekehrung, ewiger Tod. Und das ist der Auftrag, den die Kirche hat, den Menschen zu sagen. Das wird übrigens deutlich an Hesekiel. Das wird an Hesekiel deutlich, der den Auftrag hat, der kriegt zweimal im Buch eine Stelle gesagt, die habe ich euch als Erklärungstext mit runtergeschrieben, halt nicht. Zweimal kriegt er gesagt als Prophet, halt nicht. Einmal Hesekiel 3, einmal Hesekiel 33, wortwörtlich gleich dort. Du Menschenkind, sagt Gott zu Hesekiel, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Mund das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinen gottlosen Wesen und Wegen, so wird er um seiner Sünde willen sterben und du hast dein Leben errettet. Also das ist nicht so ein bisschen was irgendwie zu sagen, mal ab und zu über Bekehrung zu sprechen, sondern das wird verlangt vom Propheten. Und das wird auch verlangt von jedem Pastor, der Dienst tut in der Kirche. Kirche heißt ja zum Herrn gehören. Das, was wirklich zum Herrn gehört, wird immer wieder dieses Wort aussprechen, zu sagen, wenn ihr euch nicht bekehrt, dann werdet ihr sterben. Dann werdet ihr in den ewigen Tod gehen. Und ich weiß, dass die Menschen dieses Wort nicht hören wollen. Das ist ein hartes Wort, nicht? Und ich weiß jetzt auch schon, was an E-Mails kommen wird und wieder Anrufe und sonst irgendwas. Ich sage euch ganz deutlich, interessiert mich überhaupt nicht. Genauso wenig, wie das in Hesekiel interessiert hat. Die Frage ist nicht, was die Zuhörer hören wollen, sondern was der lebendige Gott sagt. Und diese Botschaft ist eindeutigst in der Bibel. Bekehrst du dich nicht, ewiger Tod, Punkt. Und ich sage das ganz deutlich denjenigen heute unter uns. Und wenn es nur ein Einziger ist, bist du noch nicht bei Jesus Christus, dann habe ich heute den Auftrag, dir zuzurufen, du bist verloren für Zeit und Ewigkeit. Du wirst verdammt werden für Zeit und Ewigkeit, wenn du dich nicht bekehrst zu dem lebendigen Gott. Ich möchte nicht, dass Gott eines Tages in der Ewigkeit dein Blut von meinen Fingern fordert. Deshalb sage ich das so deutlich in dieser Klarheit. Wir haben seit letzter Woche in Deutschland eine neue Richtlinie, eine neue Tabakrichtlinie. Das haben Sie vielleicht mitgekriegt, nicht? Weil man über die Jahre verstanden hat, wie schädlich Rauchen ist, nicht? Das ist immer weiter eingeschränkt worden mit all den Dingen. Ist jetzt ab dem 20. Mai ist so, dass diejenigen, die Zigaretten verkaufen wollen, verpflichtet sind, ab dem 20. Mai auf jeder Packung ein Schockbild draufzukleben. Ein Schockbild. Damit die Leute gewarnt werden, wie schlimm das ist. Und das ist nicht so ein bisschen was. Bis jetzt steht ja noch drauf, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Man hat aber festgestellt, das schreckt die Leute nicht wirklich ab. Nicht? Aber wenn man dann, ich habe die mal angeguckt im Internet, diese Schockbilder, die sind wirklich schockierend halt, nicht? Dann ist da so ein abgefaultes Raucherbein, nicht? Aber wirklich so im Endstadium, blau und schwarz, da Zehen schon auseinandergefallen halt, nicht? Da wird gezeigt, wie eine Raucherlunge aussieht halt, nicht? Da wird in so einem Mund von einem starken Raucher gezeigt, wie da die Zähne alle abgefault sind. Schockbilder, nicht? Damit die Leute vom Rauchen abgehalten werden, weil das Rauchen schädlich ist für den Menschen. Und das haben die Gesundheitspolitiker erkannt, nur so ein bisschen draufschreiben bei den Menschen. Das reicht nicht, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Da musst du den dicken Hammer nehmen, damit die erreicht werden. Da gibt es Studien, wo tatsächlich klar ist, mit diesen Schockbildern werden mehr Leute abgeschreckt. Wisst ihr, und das kann man übertragen auf die Menschen, die sich so ein Stück weit nicht mit dem Glauben an Jesus Christus beschäftigen wollen. Den kann man das nicht so ein bisschen sagen, so nach dem Motto, oh, es ist viel besseres Leben, wenn du mit Jesus lebst, nicht Heilsgewissheit zu haben und sowas alles. Du musst den Leuten auch mal den dicken Vorhammer vor die 12 hauen, nicht? Da musst du klar sagen, was Sache ist halt, nicht? Denn sonst passiert da nichts. Ohne Jesus Christus, ohne Bekehrung zu dem lebendigen Gott, verloren für Zeit und Ewigkeit. Christsein, Mitgliedschaft in der Kirche ohne Bekehrung, ich sage euch, das ist wie ein Wettrennen ohne Startschuss. Wenn wir zum nächsten Olympischen Spiele haben in Rio halt, nicht? Und wenn dann die 100-Meter-Läufer sind und einer stellt sich dahin und der donnert schon los, ohne dass ein Startschuss war, nicht? Der kann die 100 Meter dann in 8 Sekunden zurücklegen. Das war nichts. Das ist ein Fehlstart. Gilt nicht. Und genauso ist auch alles, was in der Kirche passiert. Christsein, Mitgliedschaft in der Kirche, ohne Bekehrung zu Jesus Christus, ist nichts, kannst du alles sparen, bringt gar nichts. Die besten Taten, die du an dem Nächsten tust, halt nicht, oder was du an Kirchensteuern bezahlst, nicht, oder wo du dich ehrenamtlich einbringst, halt nicht, bringt alles nichts. Du rennst zwar, aber es zählt nicht, halt nicht, wie so ein Wettrennen ohne Startschuss. Und nochmal, das sage ich als Erstes denjenigen, die heute hier sind oder uns zugeschaltet sind, die noch nicht wiedergeboren sind, die noch nicht von Herzen sagen können, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Der lebendige Gott tritt heute in dein Leben und sagt dir es noch einmal ganz genau zu. Bekehrst du dich nicht zu mir, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Aber ich liebe dich und ich habe kein Interesse an deinem Tod. Ich möchte, dass du mit mir eines Tages in der Ewigkeit bist. Und deshalb rufe ich dich in die Nachfolge, rufe ich dich zum ewigen Leben. Und bitte, wenn das für dich gilt, dann verstock dein Herz nicht, sondern nimm den Ruf Gottes an. Aber ich sage es auch all denjenigen unter uns, die schon wiedergeboren sind und die in ihrem Rufen in die Nachfolge so ein bisschen lau geworden sind. Nochmal, wenn du ein Enkelkind hättest und dein Enkelkind am Tag 60 Zigaretten qualmen würde, nicht? Da würdest du doch immer mal wieder hingehen und würdest deinem Enkelkind sagen, hör auf mit dem Rauchen. Da würdest du vielleicht auch sagen, du, ich zahle dir den Führerschein, ich bezahle dir ein Auto, wenn du nur aufhörst mit diesem Rauchen, weil dich das doch gefährdet, nicht? Da wären wir dran. Aber wir finden uns häufig damit ab, dass unsere Enkelkinder und Kinder oder unsere Patenkinder nicht im lebendigen Glauben sind. Und glaub mir, nicht im lebendigen Glauben, nicht in der Nachfolge Jesu zu stehen, das wissen wir, ist schlimmer als 60 Zigaretten am Tag zu rauchen. Hier wirst du dein Leben verkürzen ein Stück weit. Bei dem anderen bekommst du kein ewiges Leben. Und da möchte ich euch so ein bisschen aufrütteln, die ihr Verantwortung für andere Menschen habt. Dass ihr auch hingeht. Das eine ist ja, dass ich als Pastor das mache. Aber bitte, wir sprechen ja im Protestantismus, Gott sei Dank, so wie es die Bibel tut, vom Priestertum aller Gläubigen. Die Aufgabe, die ich habe und das, was dem Hesekiel galt, zu sagen, wenn du es nicht tust, werde ich das Blut von deinen Händen fordern. Das gilt dir ganz genauso. In deiner Familie, an deinem Patenkind, an deinen Enkeln, an deinem Arbeitsplatz, an deiner Schule, wo Menschen sind, die noch nicht wiedergeboren sind, halt nicht, hast du auch die Aufgabe hinzugehen und von der Notwendigkeit der Bekehrung zu sprechen. Daran möchte ich dich als Wiedergeborenen erinnern, der du da vielleicht so ein bisschen eingeschlafen bist. Kann ja sein, du kennst niemanden, der nicht wiedergeboren ist, aber ich glaube, da ist niemand bei uns da, der sagen könnte, so ist das. Wenn du jemanden kennst, der noch nicht wiedergeboren ist, der sich noch nicht bekehrt hat, dann rufe ich dich im Namen Jesu Christi auf. Geh hin, sag ihm das. Du bist nicht verantwortlich dafür, dass er es annimmt, aber du musst hingehen und ihm klar machen, was es heißt, nicht wiedergeboren zu sein, nicht bekehrt zu sein, dass er dann verloren ist. Das ist der erste Punkt, die Notwendigkeit der Bekehrung. Das zweite, das Geschehen der Bekehrung. Das Geschehen der Bekehrung liegt in allererster Linie darin, dass man sich bekehrt von den Sünden. Davon ist hier die Rede im Vers 21, nicht, wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden. Das heißt, der läuft nicht mehr der Welt nach mit all seiner Sündhaftigkeit, mit der Fleischhaftigkeit, sondern kehrt um. Die Bekehrung besteht darin, dass man sich abwendet von etwas und hinwendet zu etwas. Man wendet sich in der Bekehrung ab von dem alten Leben, von dem, was durch das Tun der Sünde gekennzeichnet war, und wendet sich hin zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Problem, was wir heute haben, auch so in den frommeren Kreisen, ist, dass ganz häufig nur noch von der Hinwendung zu Jesus gesprochen wird. Das ist wichtig, das ist der eine Teil der Münze. Der andere Teil der Münze, wie so eine Münze eben so ein 2-Euro-Stück auch zwei Seiten hat, ist das Abkehren von der Sünde, von dem hier die Rede ist. Abkehren von der Sünde. Bekehren hat zwei Dinge, sich abwenden von etwas, von den Götzen, von Satan, von der Sünde und sich hinwenden zu etwas, nämlich zum lebendigen Gott, zu Jesus, zur Bibel. Und das geht nicht zueinander. Du tust entweder das eine oder das andere. Ich möchte das vergleichen, wenn ihr auf die A1 auffahrt hier. Wenn ihr da in Aßen auf die Autobahn auffahrt, da gibt es für euch zwei Möglichkeiten. Ihr fahrt entweder Richtung Osnabrück oder ihr fahrt Richtung Hamburg. Ihr werdet nicht gleichzeitig jetzt beides tun können. Und so ist es bei Bekehrung. Und wenn ihr auf dem Weg nach Osnabrück seid, aber irgendwann feststellt, ich muss ja eigentlich nach Hamburg, Nicht? Da gibt es nur eins, runterfahren von der Autobahn und in die andere Richtung fahren. Und so ist Bekehrung, darin besteht Bekehrung, das ist das Geschehen der Bekehrung. Zu erkennen, ich laufe in meinem Leben in die falsche Richtung, ich laufe nur dem nach, was irdisch ist, nicht? Dem fleischlich nicht, nicht? Meine Gesundheit, meine Familie, meine Karriere, nur das, was hier ist, nicht? Der Teufel hält uns in Gefangenheit, nicht? Und wir sind verstrickt in all der Sündhaftigkeit. Bekehrung heißt dann zu sagen, das ist nicht mehr Ziel meines Lebens. Das werde ich dann weiterleben dürfen in dieser Welt und noch müssen. Aber ich habe ein neues Ziel. Ich fahre runter von dieser Autobahn, die in den ewigen Tod führt, und ich fahre auf die Spur, die in die Ewigkeit ins himmlische Jerusalem führt. Das ist ganz wichtig. Entweder du folgst Jesus Christus nach oder du folgst dem Widersacher nach. Das ist das Einzige, was es gibt halt, nicht? Und das Geschehen der Bekehrung heißt eben, ich sage dem Widersacher mit all seiner Macht, tschüss, auf Wiedersehen, und folge Jesus Christus nach. Das heißt aber auch, wir lassen von Sünden los. Und da spreche ich jetzt wieder die Wiedergeborenen unter uns an. Von uns haben ja manche so das Gott sei Dank hingekriegt, nicht? Die sind wiedergeboren, haben sich bekehrt, haben damit Schluss gemacht, aber ich sage immer, die sind auf der Auffahrt stehen geblieben. Nicht? Die sehnen sich immer noch so zurück in das alte Leben, nicht? Da ist immer noch so viel Sündhaftigkeit, doch lieber nach Osnabrück als nach Hamburg halt, nicht? Und zur Bekehrung gehört das Lassen von der Sünden. Bekehren von den Sünden. Lassen von den Sünden. Und das ruft dir Gott auch heute zu. Das hat er mir übrigens auch ganz deutlich gesagt. Lass du von deinen Sünden. Du hast dich doch bekehrt. Du bist doch auf dem Weg zu mir ins himmlische Jerusalem. Lass von deinem Hochmut. Lass von deiner Aggressivität. Lass von deiner Lieblosigkeit. Das musste ich in der Woche hören. Und ich weiß nicht, was deine Sünden sind halt nicht. Aber wenn du bekehrt bist, dann bitte, da gib mal ein bisschen Gas Richtung himmlisches Jerusalem und hör auf, immer wieder das zu leben, was der Widersacher von dir möchte. Das ist das eine, worin die Bekehrung besteht. Aber wer macht eigentlich die Bekehrung? Das ist immer wieder eine Sache, die man gefragt bekommt, nicht? Ich mache ja auch Evangelisationen halt, nicht? Dann fragen die Leute immer, wenn die dann so, wer macht das eigentlich, nicht? Wer macht eigentlich Bekehrung? Macht es Gott oder machen wir es? Um das ganz deutlich zu sagen, das Entscheidende tut Gott. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du dich bekehrt hast, dann ist es eigentlich falsch zu sagen, ich habe mich bekehrt, sondern Gott hat mich bekehrt, ist das Richtige. Denn wenn wir dahin gekommen sind, dass wir den lebendigen Gott durch den Heiligen Geist in Jesus Christus erkennen konnten, dann ist das ein Geschenk Gottes, das er vor Zeiten gesetzt hat. Wir lesen das immer wieder in der Bibel halt, nicht? Römer 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die er nach seinem Ratschluss berufen hat, die hat er auch ausersehen, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Oder Epheser 1, denn in ihm, also in Jesus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, nicht ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Oder einige Verse weiter dort. Aus Gnade sind wir selig geworden durch Glauben, das nicht aus uns Gottes Gabe ist, das nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Also wichtig, die Bekehrung ist zuerst eine freie, vollkommene, souveräne Entscheidung Gottes. Gott bestimmt zum Heil. Und trotzdem, und das ist das andere, was dazu kommt, müssen wir uns selber noch entscheiden. Ja, Gott bestimmt vor. Gott erwählt auch und trotzdem müssen wir uns noch selber entscheiden. Diese beiden Dinge sagt die Bibel, wir haben am Freitag mit der jungen Gemeinde auch intensiv darüber gesprochen, die kriegen wir in unserem dreidimensionalen Denken hier nicht hin. Das ist wie Dreieinigkeit. Wir können das nicht denken, wie Gott bestimmt alles vor und trotzdem müssen wir uns noch selber entscheiden. Wie kriegen wir das zueinander? Das kriegen wir nicht deckungsgleich. Das ist in der Theologie so. Wie gesagt, auch Dreieinigkeit kannst du nicht denken. Nicht? Gott ist einer und trotzdem drei. Aber die Bibel offenbart das so und so dürfen wir das annehmen. Das ist wichtig für uns Wiedergeborenen, dass wir wirklich auch in der Demut bleiben und nicht anfangen, uns was einzubilden, nicht, dass wir wiedergeboren sind, dass wir es erfasst haben, dass wir weitergekommen sind. Ist alles nur Gnade Gottes. Alles nur Gnade Gottes, dass wir wiedergeboren sind. Da können wir nur auf die Knie fallen und dem lebendigen Gott danken. Und trotzdem müssen wir selber etwas noch tun. Trotzdem, sonst würde ja auch nicht die Propheten immer wieder rufen, bekehrt euch, bekehrt euch, bekehrt euch. Trotzdem liegt es immer noch auch an uns, dass wir selber eine Entscheidung zu treffen haben. Diese Dualität, dass auf der einen Seite Gott alles vorherbestimmt, was Bekehrung angeht, und auch die Leute erwählt, die vorherbestimmt sind, mit allem, was dann an Konsequenzen dazugehört, Aber auch diese andere Seite der Dualität, dass wir sagen müssen, wir müssen uns selber entscheiden. Dieses wird sehr gut in Apostelgeschichte 2 bei dieser großen, in diesem großen Erweckungskapitel der Bibel dargestellt, nicht? Als Petrus da gesprochen hat, nicht? Und diesen Text habe ich euch damit abgedruckt, nicht? Als er gepredigt hat, die Pfingstpredigt, da kommen dann die Leute und sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Nicht? Was sollen wir denn jetzt tun? Und da sagt er auf diese Frage hin halt, nicht? Ein jeder von euch lasse sich taufen und er tue Buße und zur Vergebung der Sünden halt, nicht? Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also das müssen sie noch tun, sie müssen Buße tun und sich taufen lassen. Also diese Entscheidung zu Jesus Christus hin, die wird ihnen nicht abgenommen. Und am Ende dieses Kapitels, ich habe es euch auch als Hausaufgabe auch aufgeschrieben, heißt es dann, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also beides. Die Leute, die die Predigt hörten, mussten sich entscheiden, aber es war Gottes Entscheidung, folgende Menschen, die es angenommen haben, zur Gemeinde hinzuzutun. Und wie geschieht das jetzt konkret, diese Bekehrung? Wie geschieht das jetzt, dass wirklich ein Mensch das kriegt? Nun, der Mensch hört das Wort Gottes, begegnet dem lebendigen Gott und kann dann gar nicht mehr anders. Aber das ist sehr unterschiedlich. Man kann Bekehrung nicht in eine Form fassen. Also sagen, das kann ich jetzt stereotyp beschreiben, beispielsweise wie die Infektion mit einem Grippevirus abläuft. Da kann ein Mediziner hingehen, kann sagen, aha, das und das und das läuft alles ab halt. Das können wir bei einer Bekehrung nicht. Bekehrungen sind ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben eben die Geschichte von Lukas 15, dem verlorenen Sohn, gehört. Das ist so eine tolle Bekehrungsgeschichte. Da ist einer, der den Vater schon lange kannte, halt nicht, der vieles erfahren hat, der aber erst einen langen Weg gehen musste, halt nicht, und dann umkehren musste, halt nicht, und dann wirklich tief gebeutelt wurde durchs Leben, um dann zum Vater zu finden. Das ist so eine Bekehrungssituation. Das ganze Kapitel 15 im Lukas-Evangelium spricht von unterschiedlichen Bekehrungssituationen, wie Menschen gefunden werden, nicht? Der verlorene Sohn, der verlorene Groschen, das verlorene Schaf. Nicht, der verlorene Groschen macht gar nichts, der liegt nur in der Ecke und wird gefunden. So etwas gibt es auch bei Menschen. Die haben gar nichts getan, das erlebe ich immer wieder. Da kommen Leute zu mir und sagen, wissen was, ich habe den Herrn Jesus lieb, das ist der Herr meines Lebens. Halt, nicht? Meine Eltern waren schon, glaube ich, meine Großeltern, ich bin von Kindesbeinen auf in der Sonntagsschule gewesen, halt im Kindergottesdienst, alles mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wann ich Christ geworden bin. Ne? Da weiß man gar nicht, wann Gott, der hat ihn einmal direkt schon eingesammelt. Halt, nicht? Wie so ein Groschen, der hat nichts getan, der ist nicht irgendwie auf der schiefen Bahn gewesen, man war von Anfang an dabei. Dann gibt es so Bekehrungsgeschichten wie mit dem verlorenen Schaf halt, nicht? Da ist so ein Schaf, das ist in der Irre und da ist auf einmal ganz schlimm, ganz dunkel, nicht? Das Schaf schreit, das können wir uns ja vorstellen halt, nicht? Und da kommt der gute Hirte und nimmt es auf die Schultern und trägt es zurück, nicht? Auch sowas gibt es halt nicht. Ein Mensch kommt in eine Situation, wo er denkt, jetzt geht es nicht mehr weiter und jetzt muss ich zu Jesus halt, nicht? Bums, und dann schlägt es rein halt. Oder es gibt eben, wie gesagt, diese Bekehrungsgeschichte mit dem verlorenen Sohn, nicht? Da ist schon einer ganz lange dabei. Das ist das Interessante, das ist ganz unterschiedlich, wie Bekehrung passiert. Nicht nur hier in Lukas 15, auch Apostelgeschichte 16, das sind auch so tolle Bekehrungsgeschichten. Da ist die Lydia, die hört schon intensiv dem Paulus zu und nach so einer intellektuellen Auseinandersetzung, einer Offenheit, bekehrt sie sich dann, nicht? Das ist so ein Weg, wie der Herr das macht. Da ist dann danach die Geschichte mit dem Wahrsagegeist halt, nicht? Da schreit eine Frau, die besessen ist halt, nicht? Bis Paulus die Schnauze voll hat auf gut Deutsch und sagt, jetzt fahr aber aus halt, nicht? Das ist also eine ganz andere Begegnung halt, nicht über eine Intellektualität, sondern ein brutaler Kampf mit den Dämonen dieser Welt. Und danach die Geschichte mit dem Kerkermeister halt, nicht? Der foltert erst nochmal, ne, richtig brutal den Paulus, nicht? Und dann gibt es das Erdbeben, der will sich umbringen halt, nicht? Und dann darf er das erleben halt, nicht? Dass er mit dem Wort, mit dem Lobpreis Gottes in Berührung kommt halt, nicht? Also ganz unterschiedliche Geschichten halt, nicht? Und wenn wir jetzt erzählen würden halt, die wir hier sind halt, nicht? Wie unsere Bekehrungsgeschichten waren, die sind ganz unterschiedlich. Der eine so ganz brutal wie bei dem Paulus, den haut's vom Pferd, der kann gar nicht anders halt. Andere haben einen langen Weg hinter sich, haben dann intellektuell gerungen. Ich habe letzte Woche miterleben dürfen, wie sonntags eine junge Frau ihr Leben Jesus übergeben hat, halt nicht, die seit 3 Jahren gestudiert und gelesen hat, nicht? Die hat in der Wuppertaler Studienbibel gelesen und sich vertieft. Das war eine Freude zu sehen, wie weit die theologisch war, aber die konnte es nicht fassen. Und dann irgendwann hat der Herr sie gepackt, halt nicht. Und andere Leute, wie gesagt, halt nicht, die sind schon immer dabei gewesen halt. Das können wir nicht in Formen fassen, wie Bekehrung geschieht. Entscheidend ist, dass wenn ich bekehrt bin, ich Folgendes feststellen kann. Das ist wichtig, dass man das sagt. Also wie gesagt, das wie man dahin kommt, dass man bei Jesus Christus ist, dass man sich bekehrt hat, das ist ein unterschiedlicher Weg, wie Gott mit einem geht. Entscheidend ist das Ergebnis, dass man sagen kann, folgende 4 Aussagen, dass ich die wirklich nicht nur mit dem Mund nachplappern kann, sondern dass die in meinem Herzen tief drin verwurzelt sind. 1. Aussage, Jesus lebt. Auferstandene lebt, das muss ich sagen können. Jesus lebt. 2. Aussage, Jesus ist der Herr meines Lebens. 3. Aussage, Jesus hat mir meine Schuld auf Golgatha vergeben. Und die 4. Aussage, ich weiß, dass Jesus Christus mir ewiges Leben gibt. dann ist deine Bekehrung abgeschlossen, dann ist alles in Ordnung, egal wie sie stattgefunden hat, aber das muss das Ergebnis sein. Solltest du einen dieser vier Sätze nicht mit gläubigem Herzen sprechen können, da kann ich dir nur Mut machen, geh in die Seelsorge, dich nur Mut machen, du musst dich aufrufen, dann hast du ein Problem. Dann stimmt irgendetwas in deinem Glauben nicht, dann bist du noch nicht ganz durchgebrochen, da bist du noch im Geburtskanal vielleicht drin. Das ist ganz wichtig, dass du das weißt als Ergebnis der Bekehrung halt nicht. Wie gesagt, die Formen sind unterschiedlich, wie Menschen bekehrt werden. Wichtig ist, dass das Ergebnis nicht erstens Jesus lebt, zweitens Jesus ist der Herr meines Lebens, drittens Jesus hat meine Schuld auf Golgatha getragen und viertens Jesus schenkt mir ewiges Leben. Das war das Zweite, das Geschehen der Bekehrung. Ein Drittens, das Bleiben in der Bekehrung. Hier in unserem Predigttext wird deutlich, dass Menschen auch rausfallen können. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, einmal bekehrt, das ist alles in Ordnung, so nach dem Motto, zack, dann kann mir nichts mehr passieren. Nicht einmal Abitur gemacht, nicht, und dann kriegst du einen Stempel drauf, Unterschrift des Studiendirektors halt nicht, hast du Abitur für alle Zeiten. Und manche Leute glauben, das sei genauso, haben dann so eine falsche Gottesvorstellung, ja, wenn ich das einmal gemacht habe, da wird mich der liebende Gott ja nicht mehr rausfallen lassen. Das stimmt nicht. Auch derjenige, der gerecht geworden ist, kann wieder in die Ungerechtigkeit fallen. Wir nennen das Abfall, die Bibel nennt das Abfall. Wir lesen hier im Vers 24, und wenn sich der Gerechte abkehrt von der Gerechtigkeit und tut Unrecht und bleibt nach allen Gräuel und der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? Und alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seinen Übertretungen und Sünden, die er getan hat, soll er sterben. Ja, man kann abfallen. Dann kommen die Leute und sagen immer, nein, aber in der Bibel steht doch nicht. Also nichts kann mich reißen aus der Hand des lebendigen Gottes, halt nicht Römer 8, nicht. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Oder Johannes 10, wo es da heißt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja, das stimmt, aber hier muss man ganz sauber aufpassen, nicht? Und das ist das Wichtige halt, nicht? Hier kommt es auf das Genus Verbi an, nicht? Aktiv, passiv. Wenn wir das nicht wollen und wenn wir das nicht aktiv tun, kann uns nichts passieren. Dann sind wir, und das meint die Bibel, sicher bei Gott. Wenn du an Jesus festhältst, kann dir nichts passieren. Und das meint diese Bibelstellen. Du kannst nicht gerissen werden. Also dir kann passivisch nichts passieren, egal was der Teufel möchte, egal welche Mächte da kommen mögen, dir kann nichts passieren. Ich sage das immer wieder an dieser Stelle mit einem Beispiel halt nicht. Eines der teuersten Gebäude, was jemals in Deutschland gebaut worden ist, ist der ehemalige Regierungsbunker in Ahrweiler bei Bonn. Also ihr wisst, im Kalten Krieg haben die ja gedacht, nicht, was passiert, wenn dann hier, was es sich, Atombomben regnet halt nicht, dann müssen wir unsere Regierungsmannschaft in Sicherheit bringen. Und da haben die in Ahrweiler den Regierungsbunker gebaut. Eine Riesenanlage, 17 Kilometer unter der Erde mit Sachenhalle, also 17 Kilometer Wege darunter halt, mit eigener Energieversorgung, mit eigener Wasserversorgung halt nicht. Da hätten die direkt eine Atombombe draufschmeißen können, da wäre dir nichts unten drin passiert. So, und wenn du in diesem Atombombenbunker bist und draußen Gewitter passiert, dann kann dir nichts passieren. Da können die Blitze einschlagen, wie gesagt, da können die auch Bombe, kann dir nichts passieren. Das ist der sicherste Platz, den es in Deutschland gibt. Da bist du sicher. Wenn du aber so dämlich bist, ja, und wenn draußen Gewitter ist oder der Krieg tobt, du dann sagst, ich bleibe hier nicht mehr drin, ich gehe raus, ich verlasse aktiv diesen Schutz, ja, dann kann dir auch der beste Bunker nichts mehr helfen. Und genau das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn du bei Jesus bist und bei dem Jesus bleibst, nicht, dann kann dir nichts passieren. Aber wenn du selber nicht mehr willst, dann kannst du gehen, wie bei dem verlorenen Sohn. Gott zwingt nicht, Liebe zwingt nicht. Wir haben auch das Recht zu diesem Gott, und das ist der Unterschied zu anderen Religionen. Wir haben das Recht, Nein zu sagen. Das meint die Liebe Gottes. Müssen allerdings dann auch die Konsequenzen tragen, wenn wir dann abfallen, wenn wir Nein sagen und diesen Gott verlassen. Und diese Konsequenzen, auch das muss ich heute noch mal ganz deutlich sagen, sind ganz, 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 ganz dramatisch. Wenn das jemand getan hat, ist ihm nicht mehr zu helfen, dann ist alles vorbei. Ich habe euch dieses Hebräerwort mitgebracht, nicht? Denn es ist unmöglich, ich habe euch das mit abgedruckt, denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind, das heißt, sich bekehrt haben, den Heiligen Geist haben, erkannt haben, dass Jesus Christus wahrer Gott ist, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott gemacht haben. Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert nicht, wenn einmal jemand wiedergeboren ist und dann abgefallen ist, dass dann noch was passiert. Deshalb sage ich das so deutlich, um euch zu warnen. Bleibt bei Jesus. Bleibt bei Jesus. Wie bleibe ich bei Jesus? Das habe ich euch immer wieder erklärt mit diesem B3-Klang halt, nicht? Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Man kann abfallen. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon halt, nicht? Jesus, Johannes 16, ich sage euch das, damit ihr nicht abfallt, sagt er seinen Jüngern. 1. Thessalonicher 2, lasst euch von niemandem verführen in keiner Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen. Nicht, das ist, was die Bibel spricht, der große Abfall am Ende der Zeiten, der kommt. Abfall heißt nicht Menschen, die noch nicht bei Jesus sind, die dann verloren gehen. Nein, Leute, die bei Jesus waren, die verloren gehen. Die dann sagen, nö, ach, ist doch alles Blödsinn. Habe ich zuhauf erlebt. Ich darf euch das sagen, Leute sagen, ich kenne sowas nicht, waren keine echten Bekehrungen. Ich habe genügend Leute erlebt, die an deutschen Universitäten Theologie studiert haben. Die haben begonnen im ersten Semester, und das waren brennende Verehrer Jesu Christi, und sind rausgekommen durch die falsche Lehre, zerstört und kaputt, und sagen, stimmt alles gar nicht, Jesus ist im Grab geblieben, Katastrophen halt, nicht? Soll mir keiner erzählen, das würde nicht funktionieren. Das ist was ganz Ernstes halt, nicht? Und da kann ich euch immer nur aufrufen, bleibt bei der klaren Lehre, bei der bibeltreuen Verkündigung und wie gesagt, bei Bibel, Beten und Buße halt, nicht? Dann sagen die Leute, Pastor Latzel, Sie machen mir Angst. Glaubt mir bitte eins, in dem Moment, wo ihr auch nur anfangt, euch zu fürchten, habt ihr im Moment gar keine Probleme abzufallen. Auch das muss man immer wieder unterscheiden. Abfall heißt nicht Zweifel. Abfall heißt nicht eine Schwächeperiode im Glauben. Abfall heißt nicht gesündigt haben oder auch immer wieder gesündigt haben. Abfall heißt nicht die Erbärmlichkeit meiner Nachfolge, nicht? Abfall heißt selbst nicht mal eine Verleugnung, die ich getan habe. Abfall heißt die bewusste Trennung von der Wahrheit, von Jesus Christus, nachdem ich die Wahrheit durch den Heiligen Geist erkannt habe. Dass ich dann sage, das stimmt alles gar nicht. Jesus lebt nicht. Jesus ist nicht auferstanden. Jesus gibt kein ewiges Leben und hier ist alles aus. Das ist Abfall, aber nicht die anderen Dinge. Und wenn man anfängt, sich davor zu fürchten, dann weiß man, ist alles noch in Ordnung, braucht man sich keine Gedanken zu machen. Und trotzdem kann das passieren. Dieser Prozess ist meistens ein schleichender, nicht? Der Widersacher arbeitet und zieht so langsam mit der Zeit, nicht? Die Leute weg. Also da müsst ihr euch hüten, dass ihr nicht abfallt, sondern dass ihr bleibt in eurer Bekehrung halt. Bekehrung ist ein einmaliges Erlebnis. Nochmal, manche haben das punktuell, die können sagen Zeit und Stunde, bei manchen ist es ein langer Prozess, da wissen sie gar nicht, wann es passiert ist. Wie gesagt, das können wir nicht in Form fassen. Wichtig ist es dann, dass man in der Bekehrung bleibt. Dass man eben von der Bekehrung in die Nachfolge und Heiligung kommt halt, nicht? Dass man diesem Jesus Christus weiter bleibt, dass man weiter, um in dieser Autobahnbild zu bleiben, weiter auf der Spur Richtung jemisches Jerusalem bleibt und nicht sagt, ich biege ab und lass mich da von dieser Welt verführen. Das noch einmal heute Morgen in einer schweren Predigt, auch eine harte Predigt, das weiß ich, aber um nochmal deutlich zu machen, was ist Bekehrung halt? Und nochmal deutlich zu sagen, ich habe damit begonnen mit der Predigt halt, was wichtig ist. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, die Bekehrung. Die Bekehrung. Und ich sage es noch einmal, dass ihr bekehrt seid, dass ihr bei Jesus Christus seid, dass ihr andere dazu aufruft, dass sie sich zu Jesus Christus bekehren, aber eben auch, dass ihr immer in der Bekehrung bleibt. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.